Statt Argumenten lauter Bekenntnisse zum Eurokapitalismus unter deutscher Vormacht. Warum es sich für Deutschland lohnen soll, den Euro zu retten. Weil sich Deutschland wegen Griechenland und wegen der anderen Wackelkandidaten selber immer mehr verschulden muss, wachsen die Bedenken, dass die Rettungskosten gegen die Retterstaaten selbst ausschlagen. In dieser Lage geben sich Politiker und Medien einige Mühe, sich selbst und den Staatsbürgern zu verdeutlichen, warum das alles unbedingt sein muss. Es reicht ihnen nicht, bloß auf der Alternativlosigkeit zu bestehen, wo jede Menge Alternativen diskutiert werden, vom Rausschmiss Griechenlands aus der Eurozone bis hin zum Comeback der D-Mark. Und schließlich gibt es in ganz Europa genug Staatsbürger, die ihre wirtschaftlichen Nöte und patriotischen Kränkungen dem Euro anlasten. So denken sich Politiker Argumente für die Gemeinschaftswährung und ihren Fortbestand aus. Assistiert werden sie dabei von der demokratischen, marktwirtschaftlich orientierten Öffentlichkeit. Das erste Argument für den Fortbestand des Euro lautet: Der Euro sei ein Friedensgarant. Frau Merkel erklärte kürzlich vor deutschen Wirtschaftsführern, dass Europa nicht aufs Spiel gesetzt werden dürfe, unter anderem deshalb, weil das eine Frage von Krieg und Frieden sei. Es ist schon bemerkenswert, dass die Kanzlerin bei Staatenkonkurrenz gleich an Krieg denkt. Dass die Staaten Europas ohne den Euro gleich übereinander herfallen würden, das hat sie damit wohl nicht gemeint. Aber immerhin wollte sie die Warnung vor einer Gefährdung der innereuropäischen Friedensordnung an die Wand malen. Wie passt das zu der bislang gültigen europapolitischen Gründungsideologie, dass die EU Ergebnis eines Lernprozesses aus zwei Weltkriegen sei? Dieser Ideologie zufolge könnten weitere Waffengänge zwischen den europäischen Nationen nur mittels supranationalen Zusammengehens vermieden werden. Und ein enger und sich zunehmend vertiefender wirtschaftlicher Zusammenschluss würde die Gegensätze zwischen ihnen befrieden. Dabei ist es doch eben diese wirtschaftliche Integration, die zu dem Zustand führt, den die Kanzlerin jetzt für friedensgefährdend hält. Und wie soll der Frieden nun erhalten werden? Der Frieden soll erhalten werden, indem die wirtschaftliche Integration, die sich in der gemeinsamen Währung zusammenfasst, unbedingt weitergeführt werden muss. 50 Jahre Europa haben offenbar die alten Gegensätze zwischen den Staaten nicht zum Verschwinden gebracht. Eher sind doch in diesen 50 Jahren Europa neue Konflikte von sehr grundsätzlicher Art entstanden, die zwischen Staaten durchaus als Kriegsgründe betrachtet werden könnten. Das soll nun nicht heißen, die Politiker hätten es nicht ernst gemeint mit der Zusammenarbeit. Fragt sich nur, wie. Wie haben sie es denn gemeint mit der Zusammenarbeit? Aufschluss zu dieser Frage gibt der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, mit seiner Beschreibung der Europa-Idee in der FAZ vom 10. November. Trichet sagt Folgendes: Unser Vorbild war der einheitliche amerikanische Markt. Wenn wir Wohlstand und Frieden wollen, so hieß es damals, dann müssen wir von den gleichen Größenvorteilen, vom gleichen freien Markt profitieren wie die Vereinigten Staaten. So sahen es die Gründungsväter Europas. Wenn das damals zutraf, dann umso mehr heute. Zitat Ende. Offensichtlich lag dem europäischen Zusammenschluss der politische Wille zu dem ehrgeizigen imperialistischen Projekt zugrunde, den USA und ihrem Dollar die Hegemonie, also die Vormacht auf dem Weltmarkt, zu bestreiten. Wohlstand und Frieden in Europa kann es, so Trichet, nur geben, wenn man dem großen wirtschaftlichen Konkurrenten Paroli bieten kann. Bescheidener darf Europa nicht sein. Es muss zu den USA aufschließen, schließlich ihnen überlegen sein. Dieser Wille lässt die Gegensätze zwischen den europäischen Staaten zwar nicht verschwinden, aber doch zurücktreten. Dazu musste ein machtvoller Staatenverbund gegründet werden, der den USA auch in Sachen Weltordnung und Kontrolle über die Staatenwelt zumindest ebenbürtig werden will. Für die Konkurrenzfähigkeit eines Standorts Europa unter deutsch-französischer Führerschaft musste einiges getan werden. Es ging ja darum, die Mitgliedstaaten trotz ihrer ökonomischen Unterschiede für ein gemeinsames europäisches Wachstum dienstbar zu machen. Das ging mit Transferzahlungen für die Infrastruktur in den ärmeren Ländern. Dazu wurden Zölle gestrichen. Dem Kapital wurde freie Bewegung über die Grenzen und freier Zugriff auf europäische Arbeitskraft geschaffen. Die Bauern wurden mit Agrarsubventionen in Richtung Agrarindustrie entwickelt und so weiter. Die Resultate sind zu besichtigen. Deutschland wurde Exportweltmeister, Griechenland ist pleite und die Südstaaten der Union werden als Problemfälle geführt. Das ist der Erfolg der EU, mit dem sie zu einer den USA ebenbürtigen Weltwirtschaftsmacht geworden ist. Der Idealismus des europäischen Einigungswerks, demzufolge in der EU die Unterschiede zwischen den Staaten nivelliert würden, dieser Idealismus stand freilich von Anfang an unter dem Vorbehalt, dass es sich hierbei nicht um einen Bundesstaat, sondern um ein Staatenbündnis handelt. Jetzt wird gejammert, dass Europa es nur zu einer wirtschaftlichen und nicht zu einer politischen Union geschafft habe. Aber der innereuropäischen Konkurrenz wegen des übermächtigen Konkurrenten USA gemeinsame Regeln zu geben, das hieß ja nie, dass die europäischen Staaten deswegen aufgehört hätten, gegeneinander zu konkurrieren. Sie haben ihre nationalen Zwecke und ihre politische Hoheit nie aufgegeben. Auch noch und gerade im Währungsverbund des Euro macht jeder Staat seine eigene Wirtschafts- und Haushaltspolitik. Die wirtschaftlich erfolgreichen Nationen haben ihren Erfolg in Machtpositionen umgemünzt und die benutzen sie wiederum dafür, ihren wirtschaftlichen Erfolg zu sichern und auszuweiten. Nicht trotz, sondern gerade mit dem Erfolg und dem Wirtschaftswachstum der EU als Ganzer haben die Differenzen zwischen den Staaten zugenommen und sich verschärft. Soweit also zum ersten Argument. Der Euro müsse gerettet werden, weil er den Krieg zwischen den verbündeten Staaten verhindere. Das zweite Argument für die Notwendigkeit einer Rettung des Euro, koste es, was es wolle, beruft sich unverhohlen auf die nationale Interessenlage und behauptet, Deutschland hat am meisten von der EU profitiert. In der Rede der Bundeskanzlerin vor dem BDI, da hört sich das so an. Zitat Merkel. Deutschland profitiert vom Euro. Deutschland führt als Exportnation über 40% seines Exports in die Euro-Länder und 60% in die europäischen Länder insgesamt aus. Das sagt Frau Merkel. Das ist doch mal eine Auskunft, hart an der Wirklichkeit. Worauf es ankommen soll, das sind doch für die verantwortungsbewussten Politiker die Vorteile, die die eigene Nation aus Europa herauszieht. Mit dem Hinweis auf die bisherige erfolgreiche Benutzung der Union, keinesfalls nur als Absatzmarkt, wird ganz selbstverständlich eingefordert, dass das auch so weiterzugehen hat. Denn dafür nimmt Deutschland die neuen Schulden auf sich, damit es auch in Zukunft Europa als sein Erfolgsmittel be- und ausnutzen kann. In dem Selbstbewusstsein, dass die anderen von Deutschland Kredite und Garantien wollen und also von ihm abhängig sind, stellen deutsche Politiker klar, worauf es ihnen ankommt. Probleme macht ihnen die unvermeidliche Konsequenz deutscher Erfolge. Die Konsequenz daraus, dass Deutschland in der Konkurrenz Gewinner ist, heißt nämlich, es gibt Verlierer, die, so wie jetzt schon Griechenland, für die europäische Geschäftemacherei zunehmend untauglich werden. Das ist nun mal eine der Schönheiten der kapitalistischen Wirtschaftsweise, auf die sich alle verpflichtet haben. Der Erfolg der Gewinner ruiniert andere, damit gehen aber Geschäftssphären zunehmend verloren, die die Gewinner für ihren Erfolg auch brauchen. Wenn manche Länder jetzt auszufallen drohen, dann ist das einerseits ein logisches Resultat der innereuropäischen Konkurrenz, andererseits für die Gewinner kein ungetrübtes Glück. Deutschland zeigt sich davon jedoch ziemlich unbeeindruckt und macht das Beste daraus. Der Wirtschaftsminister packt eine große Kapitalistenmannschaft in sein Flugzeug und prospektiert die neuen Geschäftsgelegenheiten in einem zum Billigangebot geschrumpften Griechenland. Was Gesamteuropa angeht, so dringt man auf die schrittweise Einführung einer europäischen Wirtschaftsregierung. Die fängt mal damit an, wirtschafts- und finanzpolitisch in die europäischen Staaten hineinzuregieren. Und wer an den Schalthebeln dieser Regierung sitzt, das ist kein großes Rätsel. So wird denn einiges dafür getan, dass auch weiterhin Deutschland am meisten von Europa profitiert. Das dritte Argument für die Euro-Rettung wird gleich ganz grundsätzlich. Ohne den Euro drohe das Chaos. Wenn die europäische Staatengemeinschaft scheitert, dann drohe Chaos weltweit und ein globaler Flächenbrand. Das unkt ein Herr namens Mark Beise in der Süddeutschen Zeitung. Was sind das eigentlich für Verhältnisse, in denen ein überschuldeter Staat am Südrand der EU eine solche Bedrohungslage auslösen kann, bis hin zur Gefährdung staatlicher Ordnung überhaupt? Hier wird ganz in der Logik kapitalistischer Ausbeutung konstatiert, dass die Beschädigung von Bereicherungsansprüchen nicht einfach ein paar Reiche ärmer macht, sondern das hat existenzielle Auswirkungen auf alles andere und alle anderen. Das wird dann noch um die Drohung erweitert, dass damit auch die staatliche Ordnung selbst gefährdet würde. Und fertig ist die Chaoswarnung. Alle Beobachter sind offensichtlich der Meinung, die Staaten Europas stünden aktuell vor einem riesigen Problem, das sie kaum lösen könnten. Dabei wird unterschlagen, dass eben diese Staaten selbst genau diese ökonomischen Verhältnisse eingerichtet und rechtlich abgesichert haben, die ihnen jetzt als Pleitegefahr und Verschuldungskrise Probleme machen. Noch jede der Marktwirtschaft verschriebene Regierung verlangt von den Banken mit Kredit das Wachstum zu fördern. Und jede dieser Regierungen verschafft dem Finanzkapital immer neue Geldmittel für sein Geschäft mit der wundersamen Vermehrung des Geldes. Damit haben Regierungen genau die systemische Bedeutung dieser Kapitalbrutstätten hergestellt. Und systemische Bedeutung heißt, dass im Kapitalismus mit Notwendigkeit alles vom Gelingen der finanzkapitalistischen Bereicherung abhängt. Daraus ergibt sich der Zwang zur Rettung von Banken und kaputt konkurrierten Staaten, koste es, was es wolle. Die Regierungen selbst haben dem Finanzkapital all die vielen schönen Freiheiten zur internationalen Bereicherung verschafft, an denen sie jetzt mit der Frage herumdoktern, ob nicht hier und da etwas mehr Kontrolle nötig wäre. Bei der Werbung mit Argumenten für das europäische Rettungsprojekt wird also nichts erklärt von seinen Befürwortern. Stattdessen empfehlen sie, sich Sorgen um das Gelingen zu machen. Die komplette Berichterstattung über die Krisenbewältigung bespricht die Taten der Politiker nur als hoffentlich erfolgreiche Verhinderungsversuche von Zusammenbruch, Rezession und Chaos. Sinnvoller wäre, sich einmal zu fragen, ob die Zerstörung von Reichtum, die jetzt überall unterwegs ist, samt ihrer chaotischen Folgen, nicht einfach eine notwendige Konsequenz dieses Wirtschaftssystems ist.